Tungjin, du weißt ja, ich war in diesem Jahr länger in den USA, in L.A., für eine Recherche. Und ich hatte einen Interviewtermin bei einem Community Garden. Die gibt es überall in den USA. Das sind lokale Initiativen, die die Leute in ihrem Viertel mit frischen Lebensmitteln versorgen. Also zum Beispiel Obst und Gemüse, das dann auch direkt im Garten vor Ort angebaut wird und auch verkauft wird. Und diese Community Gardens, das werden wir in dieser Folge erfahren, die sind quasi essentiell für die Versorgung der Menschen in bestimmten Gegenden und Vierteln. Ohne die wäre es schwierig, weil wo du wohnst in den USA, hat einen riesen Einfluss darauf, was für Essen du kriegst oder nicht kriegst. Das habe ich gemerkt, als ich hingefahren bin. Ich bin mit dem Auto in Pacific Palisade, das ist in der Nähe von Santa Monica, losgefahren. Das ist ein zentraler und extrem wohlhabender Stadtteil von L.A. Und ich musste in einen Vorort, ich musste nach Compton.
Das Compton.
Das Compton.
Okay.
Genau, Compton, bekannt geworden durch NWA, Straight Outta Compton, gehört zu den Ursprungsorten von Gangster-Rap in den 80ern. Lustigerweise habe ich daran nicht gedacht, als ich dahin gefahren bin. Ich dachte so, ah, cool, Compton. Und alle um mich herum haben gesagt, wow, cool, du fährst nach Compton. Und ich war so, ja, aber habe gar nicht realisiert, dass ich in das Compton fahre. Also, ja, das wirklich berühmt ist von Musikvideos, Gangster-Rap, aber auch Gangs, also echte Gangs. Früher war das in Compton, gerade in den 80ern, gab es die Bloods and Crips. Und die haben sich halt gegenseitig wirklich, ja, bekriegt sozusagen. Ja,
das war Krieg.
Das war Krieg, ja. Ja, ja, und je weiter ich quasi Richtung Compton kam, desto drastischer sah die Umgebung aus. Also es gab keinen Baum mehr, es gab keine Wiese mehr, es gab im Prinzip nur Betonwüsten, grau in grau. Die Straßen waren aufgerissen und in einem desolaten Zustand. Viele Leute haben auf der Straße geschlafen oder auf Bänken. Also es sah ganz anders aus als in den anderen Bezirken, in denen ich davor war, wo halt mehr Leute mit mehr Geld lebten. Und quasi, das ist ja im Prinzip der Grund, warum ich da war oder recherchiert habe zum Thema ökologischen Rassismus. Dann war es ganz interessant, quasi durch diese Wüste zu fahren und dann auch zu gucken, was für Essen gibt es hier, was für Shops sind hier. Und da gab es keinen Supermarkt, kein Trader Joe's, auf gar keinen Fall Whole Foods, so was ja so ein Biomarkt quasi ist. Sehr viel Fast Food und nur ein 7-Eleven, also so eine Art Späti, würde ich jetzt als Berlinerin sagen.
Genau.
Ich glaube, ja, man könnte das so als Tankstellen-Supermarkt,
in Anführungszeichen.
Ohne zu tanken.
Ja, also wenn man halt bedenkt, dass 7-Eleven oft in der Nähe von Tankstellen sind, ne?
Ja, und was ich auf dem Weg gesehen habe, war im Grunde eine klassische Lebensmittelwüste. Ein Food Desert, so nennt man das in den USA. Das sind Gegenden, in denen Menschen nicht ausreichend Zugang zu frischen Lebensmitteln haben, wo der nächste Supermarkt mit Obst und Gemüse weit weg ist. Das ist ein riesiges Thema in den USA. 50 Millionen Menschen sind davon betroffen. Und deswegen widmen wir der Sache eine ganze Folge. Hallo, ihr hört den Terra X Podcast, der Riss. Es geht um die USA und die große Frage, wie dieses wunderschöne Land an einem Punkt angekommen ist, an dem die Demokratie in Gefahr zu sein scheint. Und wir sind eure Hosts. Ich bin Siani-Sophia Höder, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Tongjin Smith, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Ja, der tiefe Riss, der das Land, die Gesellschaft, alles durchzieht, zeigt sich jetzt so deutlich wie noch nie zuvor. Beim Beten, vor Gericht, bei der Frage, wo du wohnst, auf welche Schule du gehst, was du isst und wie lange du leben wirst und wie viel Geld du in diesem Leben jemals verdienen wirst. Und natürlich immer und überall beim Thema Race. Alles, wirklich alles in den USA ist politisch. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie es dazu gekommen ist.
Genau. Aber wir sind natürlich viel mehr als ein History-Podcast. Unser Motto ist frei nach dem Schriftsteller William Faulkner. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir zeigen in jeder Folge, wie es sich auswirkt auf das Hier und Heute. Am Thema Essen sieht man die Ungerechtigkeiten in der US-Gesellschaft leider extrem gut.
Ja, es kommt auch noch dazu, dass selbst wenn du dir die Mühe gibst und die Möglichkeit dazu hast, ganz weit zu fahren, um zu einem richtigen Supermarkt zu kommen, die Preise für Lebensmittel sind in den USA extrem hoch. Das kann man überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen.
Ja, aber nach oben geht es lustigerweise immer, weil in L.A. hast du auch den Supermarkt Erewhon. Ich habe keinen Sprachfehler, das ist nowhere umgedreht. Erewhon. Und da hast du Valet-Parking, da gibt es den Hailey Bieber-Smoothie für $30, ein Smoothie und so. Und der ist proppevoll. Der Laden ist immer, immer voll. Weil natürlich in den USA gibt es diese krasse Health-Bewegung, gerade ja. an der Westküste, gerade in Los Angeles und so. Mhm. In San Diego kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so ist. Du musst in dich und deine Ernährung investieren, in deinen Körper. So, mhm. Das ist das Investment, was du machen musst. Genau, also es gibt gigantische Unterschiede zwischen Valet-Parking-Supermarkt bis hin zu Compton, wo man gar nicht an Essen kommt. Und genau über diesen Riss in der amerikanischen Gesellschaft wollen wir heute in dieser Folge sprechen. Die USA sind das Land, das immer wieder in den News ist, weil ein Großteil der Bevölkerung übergewichtig und fettleibig ist. 67,5%, das sind absolut gesehen um die 200 Millionen Menschen. Die USA sind das Land, in dem die Obesity-Epidemic ihre Ursprünge hat. Dazu kommen wir im Laufe der Folge noch. Aber die USA sind auch das Land, in dem Gesundheitsfürsorge bis vor 10 Jahren noch Privatsache war. Und, wir haben es gerade gehört, unfassbar viele Menschen keinen Zugang zu frischen Lebensmitteln haben. Das alles hängt miteinander zusammen. Und es passiert ausgerechnet in dem Land, das mit seinen Foodbrands quasi die Welt regiert.
Ich bin der Überzeugung, dass der Riss, der durch die amerikanische Gesellschaft geht oder diese starke Polarisierung, mit der wir es zu tun haben, die wir auch aus Deutschland beobachten, aber die auch in den USA ja immer wieder Thema ist, Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Zugehörigkeit sind.
Das ist die Historikerin Dr. Nina Mackert von der Universität Leipzig. Und wir haben ja in den vergangenen Folgen immer wieder über Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft gesprochen. Da klingt es vielleicht nicht sofort naheliegend, dass wir jetzt über Essen sprechen, über Gesundheit, Ernährung und natürlich auch über den Burger. Aber genau dieser Burger ist in den USA eben nicht einfach nur ein Burger, er ist politisch und hat damit ziemlich viel mit dem Riss zu tun, mit Polarisierung und mit Klassenzugehörigkeit. Und der Burger ist eigentlich das perfekte Bild für den Riss, um den es in dieser Folge geht. Der hat nämlich ganz schön viele Facetten. Eine ganz spannende hat uns Nina Mackert erzählt.
Ich finde die Geschichte des Burgers gerade dafür besonders interessant, weil gar nicht so viele Menschen wissen, dass McDonald's eines der ersten Franchise-Unternehmen waren, die sich dezidiert an die Black Communities gerichtet haben. Die also dezidiert in den 60er Jahren unter ihren Franchise-Nehmern schwarze Entrepreneurs ausgemacht haben, die dann das volle Risiko für diese Unternehmungsgründung getragen haben. Und gleichzeitig war es eine der wenigen Möglichkeiten für Schwarze, als Unternehmerinnen tätig zu sein. Und deswegen haben sich auch staatlich gefördert übrigens ganz viele McDonald's-Franchises, also ganz viele McDonald's-Filialen in Black Communities angesiedelt. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die heute überhaupt nicht mehr mitbedacht wird, wenn zum Beispiel darüber gesprochen wird, was Black Americans vermeintlich falsch machen in ihrer Ernährung.
Das wusste ich gar nicht. Du?
Ja und nein. Also, ich habe das irgendwann mal schon mal gehört, aber so richtig vergegenwärtigt hatte ich mir das nicht. Ich finde es übrigens auch interessant, wenn du den Film Coming to America, also der Prinz aus Zamunda mit Eddie Murphy guckst.
Classic,
genau. Und der ist ja in den 80er Jahren gedreht worden. Und die Familie, bei der er quasi untertaucht, aus die Familie, aus der seine Angebetete kommt, die haben ja auch so ein Fast Food Joint. Also das ist ja auch so ein an McDonald's angelehnter Burgerladen. Ja. Und diese Idee, Black Community and Hamburgers, Black Communities and Fast Food, wird einem sozusagen sehr präsent.
Ja, quasi auch diese Wechselwirkung so, quasi auch Opportunitäten mit so einem Fast Food Joint zu haben, dass du einfach Entrepreneur sein kannst, dass du deine Community serven kannst, aber dass das halt auch bedeutet, dass es in deiner Community sehr viele Burgerläden gibt.
Es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Mhm. Auf der einen Seite könnte man sagen, wie cool von McDonald's, dass sie damals in den 60er Jahren, ne, wenn man jetzt mal so zurückschaut, Bürgerrechtsbewegung, Möglichkeiten, also Opportunities geschaffen haben für eine schwarze Community. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch wiederum fragen, aber mit welchem Produkt?
Ja,
es ist wirklich sehr zweischneidig.
Ja, und vor allem finde ich auch, dass der Burger so der Inbegriff der Ernährungsidentität der USA ist.
Mhm, absolut. Also gerade dieser Fast-Food-Burger, also nicht der zu Hause gemachte am
Grill.
Dieser
coole, hippe, so diese Burger-Artist, die wir jetzt so kennen quasi.
Genau. Nee, sondern es ist wirklich dieser fertige,
generische, immer gleich schmeckende, predictable Burger. Und ja, damit wären wir ja schon mittendrin in der Debatte. Das Thema Übergewicht und Fettleibigkeit wird in den USA direkt mit dem Burger verbunden. Also das ehemalige Wahrzeichen wird jetzt quasi zu einem drohenden Zeichen. Mhm. Aber auch mit bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Und das war vor allem seit Anfang der 80er Jahre, als Ronald Reagan Präsident wurde. Damals rückt die Verantwortung des Individuums für seine Gesundheit in den Vordergrund. Und es war immer stärker die Rede von der Adipositas-Epidemie. Die vor allem arme schwarze Männer wurden hier vor allem im Blick genommen. Mhm. Aber nicht die strukturellen Ungleichheiten, sondern deren vermeintliche Unfähigkeit und Unwissenheit, sich gesund zu ernähren. Inzwischen ist das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen und damit eine Frage von Klasse geworden. Hart gesagt, auf der einen Seite die vermeintlich klugen Wohlhabenden und auf der anderen die Behauptung der ungesunden und unwissenden Armen, die sich nicht ernähren können. Mhm. Daraus kann man natürlich politisches Kapital schlagen. Erinnerst du dich, wie Donald Trump mit Burger im Weißen Haus war und den auch serviert hat?
Ja, also ich kann mich vor allem an Donald Trumps Burger-Arie erinnern. Das war während des Shutdowns 2019, als House of Representatives und Senat sich nicht über den Haushalt einigen konnten und dadurch quasi der amerikanische Staat, der Apparat für einen Moment lahmgelegt wurde. Und es gibt ja so eine Tradition, dass der amerikanische Präsident den National College Football Champion zu sich einlädt ins Weiße Haus. In diesem Jahr 2019 waren das die Tigers von der Clemson University. Und für den Besuch hat Donald Trump, also es ging wirklich durch die Medien, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Trump und Twitter und irgend so ein Blödsinn, sondern es ging wirklich durch die Medien, der hat 300 Burger bei McDonald's, Burger King und so weiter bestellt und hat zur Begründung damals angegeben, ja, wegen des Shutdowns habe es nicht genügend Catering-Personal gegeben. Aber auf der anderen Seite, wir wissen, dass Trump selber ein totaler Burger-Fan ist.
Ja, er liebt seine Burger und damit quasi der ultimative Gegenentwurf zu Michelle Obama, die ja im Garten vom Weißen Haus Gemüse angebaut und sehr viel über gesunde Ernährung gesprochen hat. Mhm. Wenn man die beiden nebeneinander stellt, dann kann man den Kulturkampf um das Thema Essen, Ernährung und Burger oder Nicht-Burger schon erahnen. Aber wir gehen nochmal zurück in die Geschichte. Im Grunde werden erste Weichen für den Riss schon nach dem Bürgerkrieg gestellt. Damals wird der schwarzen Bevölkerung im Grunde von Anfang an die Möglichkeit genommen, zu Eigentum und Wohlstand zu kommen. Schwarze Menschen werden weiterhin strukturell benachteiligt. Sie dürfen nicht wählen, müssen andere Schulen besuchen und leiden unter dem Terror des Ku Klux Klans. Tongjin, kennst du die Redewendung 40 Acres Animal?
Ja, das kommt so ziemlich in jedem Hip-Hop-Song vor.
Genau. Das ist eine Anordnung aus dem Bürgerkrieg, die den befreiten ehemals versklavten Menschen helfen sollte, ab jetzt selbst Land zu bewirtschaften. Und zwar mit den besagten 40 Acres und einem Maultier. Umgesetzt wurde es aber nicht, sagt die Historikerin Nina Mackert.
Das heißt, es entwickelte sich dieses System der Schuldknechtschaft, was wie gesagt als eine andere Form der Sklaverei auch bezeichnet wurde.
Sharecropping nennt man das auch. Das heißt, die ehemals Versklavten werden gezwungen, Land zu pachten und einen Teil ihrer Ernte abzugeben. Der Rest reicht kaum zum Überleben.
Das heißt, es gab keinerlei Möglichkeiten für Black Americans, Land zu besitzen und Land zu bewirtschaften auf die Art und Weise, wie sie das hätten tun wollen. Und dieses System der Enteignung und Entrechtung lässt sich im Prinzip im 20. Jahrhundert auch immer weiterspinnen.
Viele Amerikaner und Amerikanerinnen ziehen aus diesen Gründen aus dem Süden in Richtung Norden in die Städte. Es ist die Hochphase der Industrialisierung.
In den Städten braucht man eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln. Gleichzeitig entstand eine neue Industrie, verpackte Nahrungsmittel.
Das ist Gerald Mand. Er ist Professor für Ernährung an der Harvard School of Public Health und war unter Obama Staatssekretär für Ernährung im Landwirtschaftsministerium.
Die Leute in der Stadt kamen nicht an frische Sachen von den Farmen, aber an Fertignahrung in Dosen und Packungen. Allerdings litt dadurch die Qualität dieser Produkte.
Das liegt daran, dass das Thema Konservierungsstoffe ein, Experimentierfeld ist. Und zwar für die chemische Industrie.
Stellen Sie sich vor, Auf der einen Seite haben wir frische Bohnen vom Feld und auf der anderen Seite Bohnen im Glas oder in der Konservendose. Jetzt kommt die chemische Industrie dazu, auch ein brandneues Gebiet. Die tut sich mit der Lebensmittelindustrie zusammen. Und heraus kommt zum Beispiel eine Erfindung wie Kupfersulfat in der Bohnendose. So bleiben sie schön grün. Das ist zwar giftig, aber die Farbe ist appetitlich.
Der Konservierungsstoff funktioniert für die Bohnen, aber er macht die Amerikanerinnen und Amerikaner auch krank.
Es gab dazu keine gesetzlichen Bestimmungen, die die Unternehmen davon hätten abhalten können. Die haben nicht absichtlich die Leute krank gemacht. Aber es war zwischenzeitlich in den Top 10 der Todesursachen.
Es ist der Chemiker Harvey Wiley, der im Jahr 1902 eine Wende herbeiführt. Er beginnt mit Untersuchungen.
And Harvey Wiley recognized it as a chemist at USDA, famously created a group of employees that were dubbed by the press the Poison Squad.
Er hat diese Gruppe gegründet, die auch Gifttruppe genannt wurde. Die haben sich in der Kantine des Landwirtschaftsministeriums getroffen und Wiley hat ihnen Essen aus Konservendosen gegeben und Protokoll geführt, wie es ihnen dabei gesundheitlich erging. Ich erzähle diese Geschichte, weil die heutige Food and Drug Administration so ihren Anfang fand.
1906 beschließt die Regierung auf Initiative von Harvey Wiley den Pure Food and Drug Act. Eigentlich ein Verbraucherschutzgesetz, weil zum Beispiel neue Hygienestandards eingeführt werden. Das hat aber krasse Auswirkungen auf die gesamte Branche, sagt Michael Hochgeschwender, Amerikanistikprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Die ganzen Kleinproduzenten wurden vom Markt weggefegt. Großer Jubel bei den Großproduzenten, dass nur sie sich die neuen Hygienestandards leisten konnten. Und insofern eine Kampagne, die ursprünglich mehr oder minder von Sozialisten betrieben worden war und von Leuten, die Kunden schützen wollten, die sorgten dafür, dass vor allem im Nahrungsmittelbereich die Oligopolbildung noch einmal forciert wurde.
Ja, dazu passt, dass sich in der Zeit nicht nur bei den Produzenten viel tut, sondern eben auch da, wo man die Produkte kauft. Also A&P zum Beispiel hatte um 1900 schon 200 Filialen und mehr. Aber auch so Unternehmen wie Safeway, die 1915 entstanden sind, oder Piggly Wiggly 1916. Und später kam noch Publix 1930 dazu und danach ging das halt immer schön weiter. Also eben gerade diese Ketten bilden sich im Grunde genommen. Und zum ersten Mal ist es so, dass Kundinnen sich selbst bedienen können und dann ganz einfach zur Kasse gehen.
Yeah.
Ja, vorher war es halt der kleine Laden, da ging man hin, da wurde man bedient. Und jetzt hast du dir einfach aus dem Sammelsurium der Dinge, die da angeboten wurden, das aus dem Regal genommen, was irgendwie gepasst hat, in deinen Einkaufskorb gepackt und bist dann zur Kasse. Und das führt jetzt wirklich zu so einer Art Revolution im Konsum, um Essverhalten der Amerikanerinnen und Amerikaner. Das zieht sich bis heute durch.
Ja.
Also das hat also bis heute Auswirkungen darauf, wie wir uns versorgen, was wir essen, wie wir kochen, ob wir kochen.
Ja. Das ist der Moment, an dem ich dir gerne Jacqueline vorstellen möchte, Tongjin. Mhm.
Hello.
Hi.
How are you?
Doing well. How are you?
I'm good.
Awesome.
Jacqueline lebt in Dallas im Bundesstaat Texas. Sie ist 36 Jahre alt, verheiratet. Hier hörst du sie im Gespräch mit unserer Autorin Nicole Markwald. In Jacquelines Leben gab es einen Moment, in dem sie sich den Produkten der amerikanischen Nahrungsmittelindustrie und deren Werbeversprechen, hingegeben hat.
Mhm.
Und ich kann diesen Moment sehr gut nachvollziehen, weil ich das damals auch total gefeiert habe. Als Jacqueline von zu Hause auszieht. Da konnte sie ja jetzt im Prinzip kaufen, walten, essen, konsumieren, wie sie wollte. War das bei dir auch so? Hast du dich auch gefreut, rauszukommen und hast dann so Sachen gekauft, die du zu Hause nicht essen durftest?
Ich überlege gerade. Ja, habe ich. Ich muss mal dazu sagen, ich war auf dem Internat und habe dann in Deutschland studiert. Aber ja, I went crazy. Also
stimmt, dann warst du ja ganz schön jung quasi.
Ja, ui. Also ne, im Internat in Deutschland und dann immer in den Ferien zu Hause in den USA.
Ja.
Und wenn ich da war, habe ich nicht nur selbst das Bedürfnis gehabt, irgendwelche Dinge zu kaufen, die es in Deutschland nicht gab. Und habe dann immer diesen Kontrast gehabt von dem relativ gesunden Essen, was wir da im Internat bekommen haben, und dem ungesunden Kram, den ich da aus den USA mitgebracht habe.
Ich hatte immer diesen Witz, immer wenn ich in den USA war, den Sommer über und länger, kam ich immer mit 2-3 Kilo mehr zurück.
Ja,
also auf meinen Körper, nicht in meinem Koffer.
Absolut.
Genau so geht Jacqueline. Denn Anfang der 2000er, damals ist sie 18, geht sie aufs College. Sie lebt mit ein paar Freundinnen in einer WG zusammen und liebt es, im Supermarkt shoppen zu gehen. Dort kann sie kaufen, was sie will, von ihrem eigenen Geld.
Wir sind zu Walmart gefahren und ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben kaufen, was ich wollte. Ich musste nicht mehr meine Mutter fragen. Also landeten alle Sorten Pop-Tarts im Korb, Ramen-Nudels, Tiefkühlpizza, alles, was unser Herz begehrte. Meine Mutter hat wirklich versucht, uns eine gesunde Ernährung beizubringen. Aber als ich dann alleine entscheiden konnte, habe ich all die Sachen gekauft, die es zu Hause nicht gab.
Like, oh, we never had all the Pop-Tarts. We never had ramen noodles or anything like that. So I doubt we ever had fruits or vegetables in our apartment.
Von Obst und Gemüse keine Spur. Aber es hat Spaß gemacht.
And I mean, it was fun.
Ja, mir geht das auch jedes Mal so, wenn ich von aus Deutschland für eine Weile in die USA reise. Ich bin geplättet.
Was ich interessant finde, ist, wenn du mal amerikanische Supermärkte mit einem deutschen Supermarkt vergleichst.
Die Größe.
Allein die Grundfläche von so einem Supermarkt ist wirklich super im Vergleich zu deutschen Supermärkten, die ich einfach nur als Lädchen betrachten würde. Auch die großen, die ich kenne. Die Regalhöhe ist einfach nochmal locker ein Drittel höher.
Das stimmt.
Und die Regaltiefe sicherlich auch nochmal. Ja. Das heißt, da ist sehr viel Platz, den man füllen kann mit alle möglichen. Und ich habe heute, ich meine, klar, ich bin jetzt ein bisschen älter, ich bin durch dieses Wow, let's get everything that's fun, bin ich jetzt so ein bisschen durch und ich lese halt eben auch, was auf den Verpackungen draufsteht. Allein, weil ich Allergikerin bin und da entsprechend gucken muss. Aber meine Kinder drehen auch völlig frei, wenn wir in den USA sind. Es ist wirklich, ich will nicht sagen ein Kampf, aber es ist manchmal ein bisschen eine Diskussion, was wir letztendlich in den Korb machen und was nicht. Und ich meine, das fängt an bei, was weiß ich, keine Ahnung, 100 verschiedenen Sorten von Cereal, von unterschiedlichsten Magen, unterschiedlichste Geschmacksrichtungen etc. Dann stehst du vor diesem Keksregal und wirst total irre, weil natürlich Guilty Pleasure Oreos kommen in einem sogenannten Value Pack oder
Value Packs
oder so Family Packs. Ich meine, wenn man in Deutschland, die sind mittlerweile gibt's ja hier auch im Supermarkt, das ist ja sozusagen One Row. Also du kriegst ja eine Rolle Oreos. In den USA Minimum 4.
Ja.
Also das heißt, du kannst gar nicht eine kleinere Verpackung davon nehmen. Du bist gezwungen, so eine Mega-Verpackung zu nehmen.
Ja, und vermutlich ist genau das, wo Jacqueline quasi also dieses Überangebot kennenlernt mit 18. Mhm. Also so ein Walmart, müssen wir uns vorstellen. Ja. Großes Walmart, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau.
Und bei Jacqueline, die haut erstmal dieses Überangebot erstmal um. Diese Flut an vielversprechenden Marken findet sie natürlich super. Und man muss aber über sie wissen, um zu verstehen, also wie ihre Beziehung zu Essen ist, dass Essen eigentlich nicht so ein großes Thema bei ihr war. Als Kind war sie ein Picky Eater, wie die Amerikaner und Amerikanerinnen so gerne sagen. Ich auch, by the way.
I didn't really eat lunch food at the school very much because there wasn't much that I liked. I was like so picky.
Ich habe eigentlich nicht in der Schule gegessen, weil ich da nichts mochte. Meine Mutter hat mir dann ein Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade gemacht. Vielleicht noch einen Apfel dazu. Aber das gesunde Zeug habe ich eigentlich nicht angerührt.
She would always get me a lunch. I normally wouldn't eat all of the healthier stuff, but she would always try.
Im Grunde ernährt sie sich damals von Raisin Bran, einem Cereal.
Ja.
Kennst du das noch?
Ja, klar.
Also diese braune Packung, die sieht sehr gesund aus, muss man sagen.
Ja, sie suggeriert so nach dem Motto, hey, hier sind die gesunden Cornflakes, weil es sind ja Rosinen drin.
Ja.
Und Bran soll ja auch so, das ist nach dem Motto, es ist vollkorniger. Ja. Es suggeriert es aber nur.
Ja, es sieht, das muss man echt als Disclaimer sagen, es sieht recht gesünder aus im Vergleich zu den anderen Verpackungen, die man im Supermarkt mit so in der Cornflakes-Cereal-Abteilung so hat.
Klar, da ist jetzt nicht Tony the Tiger drauf, es gibt keine quietschbunten Geschichten. Aber
trotzdem, trotzdem allein eine Portion hat 17 Gramm Zucker. Und die empfohlene Tagesmenge für Kinder liegt bei weniger mehr, also bei 25 Gramm. Also 17 Gramm versus 25 Gramm. Aber damals, als Jacqueline aufwächst, Anfang der 90er Jahre, gibt es noch keine Lebensmittelkennzeichnungen. Das wird erst 1994 unter Präsident Bill Clinton beschlossen.
Ja, und jetzt sind diese Bezeichnungen literally everywhere.
Ja.
Ganz anders als bei uns übrigens.
Ja, kommen wir zurück zu unserer Jacqueline. Damals spielt Jacqueline Basketball und ist nachmittags mit ihren Freunden und Freundinnen mit dem Fahrrad in der Nachbarschaft unterwegs. Zu Hause beim Abendessen gibt's dann aber oft Streit.
When it came to eating though, it was an argument every single day.
Meine Mutter und ich haben jeden Tag ums Essen gekämpft. Heute tut mir das leid, aber ich wollte nie die Sachen essen, die anderen gegessen haben. Ich habe immer ein extra Essen bekommen, mein ganzes Leben lang.
My whole life, it's always been that way.
Also irgendwie nachvollziehbar, dass Jacqueline es als Befreiungsschlag empfindet, dass sie endlich über ihre Ernährung bestimmen kann. Mhm. Allerdings tut es ihrem Körper gar nicht gut.
Das ging ganz schleichend los. Ich wurde älter und behielt meine schlechten Essgewohnheiten bei. Warum hätte ich was ändern sollen? Und mit der Zeit wurde ich immer schwerer.
Dass sich amerikanische Supermärkte und die ganze Food-Industrie so entwickelt haben, dass sie für Menschen wie Jacqueline und auch ich schaff's auch nicht, eine Tafel Schokolade nicht zur Hälfte, manchmal, je nachdem, wie es mir geht, auch die ganze Tafel aufzuessen, eine einzige Verlockung sind, nimmt Anfang des Jahrhunderts seinen Anfang. Da werden Lebensmittelkonzerne unglaublich mächtig. Deswegen lass uns da ganz kurz zurückgehen in die Geschichte, um das besser nachzuvollziehen. Mhm. Es ist die Zeit, in der die USA weltweit zum Symbol für Modernität werden. Denk nur an die Wolkenkratzer in New York oder Chicago. Die Swing-Era beginnt, Jazzmusik ist extrem erfolgreich. Das Thema Konsum wird wichtiger. Mhm. Jeder fünfte Amerikaner und Amerikanerin fährt damals bereits ein Auto. Nur im Vergleich, in Deutschland ging das erst ab den 70ern los. Mhm. In dieser Zeit passieren mit Blick auf unsere Food-Geschichte zwei Dinge. 1921 eröffnet in Wichita im Bundesstaat Kansas der erste Fastfood-Laden. White Castle heißt der.
Schnell und günstig. Gutes, in Anführungsstrichen, Essen. Am Fließband.
Am Fließband.
Genau.
Und ein Mann namens Clarence Birdseye stellt ein Produkt vor, das die Foodwelt aufs nächste Level katapultieren wird. Den ersten Schockfroster für die industrielle Tiefkühlung. Gab's bisher noch nicht. Jetzt kann Essen in größeren Mengen gelagert und damit auch angeboten werden. Ich stelle mir das jedenfalls so vor, dass eigentlich alle bereit waren für Fastfood, aber erst durch Clarence Birdseye wird es richtig fast.
Ja, und zwar everywhere, all the time.
Er hat nicht den Prozess des Tiefkühlens erfunden, aber er hat ein Massenprodukt daraus gemacht. Er ist durchs Land gereist, hat Reden gehalten und es angepriesen. Er sprach darüber, wie Essen nun industrialisiert würde. Das war damals eine aufregende Aussicht.
Das ist Mark Kolanski, ein amerikanischer Autor, der etliche Sachbücher über Food geschrieben hat, wie über Lachs, Salz oder Milch. Aber er hat auch eine Biografie über Clarence Birdseye verfasst. Und zwar Birdseye, The Adventures of a Curious Man. 1930 kommt das erste TK-Produkt auf den Markt, Birdseye Frosted Foods, gefrorenes Gemüse. Die New York Times schreibt, das wurde damals richtig gefeiert als ein Wunder der Wissenschaft. Und damit ist die Entwicklung von industriell hergestellten Essen und Fastfood nicht mehr aufzuhalten. Prägend für die 30er Jahre in den USA ist trotz all dieser Entwicklungen die Great Depression, eine große Wirtschaftskrise, ausgelöst durch den Börsencrash 1929. Millionen Menschen verlieren ihr Vermögen und werden arbeitslos.
Amerikanerinnen und Amerikaner waren unterernährt und litten unter Vitaminmangel bis zum Zweiten Weltkrieg.
Das ist Marion Nessel und ich bin total happy, dass wir ein Interview mit ihr bekommen haben. Sie ist Ernährungsexpertin und Professorin für Gesundheit, Ernährung und Lebensmittelstudien an der New York University. Nessel ist inzwischen 87 Jahre alt und hat mit Food Politics eines der wichtigsten Bücher geschrieben, das die Marketingtricks der Nahrungsmittelindustrien in den USA beschreibt. Mhm. Der Zweite Weltkrieg ist sowohl in ihren als auch in Mark Kolanskis Augen ein Wendepunkt. Die Rüstungsindustrie sorgt dafür, dass sich die US-Wirtschaft erholt. Die Menschen verdienen wieder Geld und geben es gerne für Konsum aus. Es gibt jetzt Highways, auf denen man Nahrungsmittel schneller vom Feld oder immer öfter aus der Fabrik direkt in die Läden transportieren kann. Mark Kolanski sagt, dass sich das Angebot in dieser Zeit immer ähnlicher wird. Es ist auch immer schneller und vor allem bequemer zu bekommen. Seit den 20er Jahren gibt es auch schon erste Läden mit Franchise-Konzept, also mit standardisierten Menüs und immer demselben Look. Seit den 30ern boomt das Konzept. Und kurz darauf gibt es den ersten K-Hop. Weißt du, was das ist?
Ich glaube, das kenne ich aus Filmen. Das sind Kellner und vor allem aber Kellnerinnen, also Mädchen im Grunde genommen, ja, in
Kostüm,
ruffled dresses, ja, und Schleifen im Haar, die Gästen das Essen ans Auto gebracht haben, ja, also meistens sogar auf Rollschuhen.
Ja, ganz genau. Es ist eine Art Drive-Thru. Nur ohne Drive. Mhm. Man parkt und gibt die Bestellung auf. Eine Kellnerin oder ein Kellner bringt die Bestellung direkt ans Auto. Und das ist ein total beliebtes Konzept. Also wie du sagst, man kennt das aus Film und Fernsehen. Das wurde so oft aufgegriffen und markiert so die 40er. Und das erste All-You-Can-Eat-Restaurant eröffnet. Und zwar 1947 in Las Vegas.
Ja, wo denn sonst?
Das stimmt.
Aber diese Idee allein, ne, zu, ja, sagen, All-You-Can-Eat.
Crazy. Ja. Gleichzeitig findet die zweite Welle der Great Migration statt. Bis zu 5 Millionen Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner fliehen aus dem Süden mit seinen Jim Crow-Gesetzen in die Städte im Norden. Da gibt es Jobs. Und da entstehen in dieser Zeit auch die berühmten amerikanischen Vorstädte, Suburbia. Dorthin zieht vor allem die weiße, wohlhabende Bevölkerung, die sich Autos und Häuser leisten können, die jetzt erschwinglicher werden. Das alles verändert das Land weiter. Es gibt Shopping-Malls, dorthin fährt man bequem mit dem Auto. Und nach einem langen Arbeitstag in der City ist Fastfood eine immer attraktivere Option. In dieser Zeit ist zum ersten Mal die Rede von der Obesity-Crisis, also die erste massenhafte Problematisierung von Dicksein. Vor allem bezogen auf weiße Vorstädte, sagt Marion Nessel.
The result of that was that the dietary problems of Americans changed.
Die Ernährungsprobleme der Amerikanerinnen und Amerikaner kehrten sich um, von Mangelernährung hin zu Übergewicht. Und das brachte alle möglichen chronischen Krankheiten mit sich. In den 1950er Jahren hatten sich Herzprobleme als Folge von falscher Ernährung etabliert.
Heart disease was already established as a major consequence of poor diets.
Die USA steigen zur führenden Industrienation auf. Für die Nahrungsmittelindustrie gibt es viel mehr Möglichkeiten, Essen herzustellen, anderes neues Essen zu konzipieren. Immer mehr Produkte kommen auf den Markt. Fertiggerichte, die Mikrowelle, die sogenannten TV-Dinner werden populär. Das sind Fertigmahlzeiten, die nur noch aufgewärmt werden müssen und die man dann, wie der Name TV-Dinner schon sagt, bequem auf dem Tablett vor dem Fernseher zu sich nimmt.
Ich finde, dieses TV-Dinner sagt ganz, ganz, ganz viel über amerikanische Esskultur und, ja, Familienleben aus. Also schon allein zu sagen, wir versammeln uns um den Fernseher,
ja,
mit einem Essen, was auf einem, das ist ein Alu-Tablett, auf dem links oben ein paar Erbsen und Karotten sind, ja, in der Mitte irgendwie Fleisch,
ja,
und rechts oben ein bisschen Kartoffeln.
Ja.
Also das ist so ein TV-Dinner.
Ja.
Und
aber das ist natürlich auch da, um quasi auch nicht abwaschen zu müssen, ne?
Ja, nicht abwaschen zu müssen. Also ich kenne Leute, die bis heute, ja, sagen, den Abwasch zu machen, das ist so unmodern, die dann wirklich Throwaway-Sachen, ja, haben. Also was bei uns mittlerweile verboten ist, ne? Also so Plastikgeschirr, was man wegwerfen kann, ja, Einmalgeschirr und so Sachen, in den USA immer noch readily available.
Ja.
Und ich kenne Leute, die das tatsächlich auch zu Hause haben. Die haben kein echtes Geschirr. Das klingt, ja, verrückt. Ja,
ja,
aber die haben nur noch so Wegwerfzeugs, weil man das als moderne Errungenschaft betrachtet.
Ja.
Und die Moderne steht ja eigentlich unter dieser ganzen Überschrift Convenience. Es,
ja,
ist einfach. Und wenn man das auf die Lebensmittel überträgt, dann geht es darum, dass die Zeit, die man einsetzen muss für die Beschaffung, die Zubereitung, die Reinigung, also eben auch, ne, das Geschirr hinterher, dass das geringer wird. Also dass du keinen Zeitaufwand mehr hast. Daher eben auch diese Fertiggerichte, wo man am Ende die Verpackung wegwirft oder so.
Ja.
Und zu diesen Fertiggerichten, also diesem Convenience-Food, gehören ja immer Restaurantmahlzeiten, also eben Fast Food.
Ja.
Aber auch sowas wie Sandwiches und belegte Bagels. Also das,
ja,
also in der Innenstadt, geh mal durch den Financial District in New York.
Ja.
Die Leute frühstücken nicht zu Hause.
Nein.
Die steigen aus der U-Bahn aus und gehen dann zu ihrem Lieblings-Bagel-Joint, lassen sich einen Bagel schmieren, gehen nebenan, holen sich einen Kaffee und gehen mit diesem Frühstück in der Hand ins Büro.
Aber wir gehen nochmal zurück in die Geschichte. Wir sind jetzt in den 70er Jahren angekommen. Die Landwirtschaft erlebt inzwischen eine unfassbare Steigerung der Produktion, übrigens staatlich unterstützt. Und das alles feuert den Markt für die Lebensmittelbranche weiter an.
Das stimmt auf jeden Fall, dass sich ein neuer Markt für Convenience Food etablierte, der auch staatlich gefördert wurde durch unterschiedliche Maßnahmen. Dann auch spätestens seit den 70er Jahren durch den Wegfall von Preiskontrollen bei Getreide. Also ein riesengroßer Markt an billigem Getreide entstand, das eben sehr billig in Nahrungsmittel integriert werden konnte. Da gibt es dieses typische Beispiel auch des Chicken Nuggets, der zu 50% aus Mais besteht und nicht etwa aus Chicken, was zu dem Zeitpunkt gleichzeitig als besonders gesundes Fleisch vermarktet wurde.
Das ist nochmal Nina Mackart, die Historikerin, die sich mit der Geschichte von Ernährung beschäftigt. Und hier müssen wir jetzt auch einen Cut machen, denn die Folgen dieser Entwicklung sind zum ersten Mal nicht mehr zu übersehen. Ende der 1970er Jahre ist in den USA plötzlich wieder die Rede von der Obesity-Epidemic. Seit den 80er Jahren steigt der Anteil adipöser Menschen an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich und prägnant an. Das sind Menschen, die einen BMI von über 30 haben.
Ah, BMI, Lieblingsthema.
Genau, der BMI ist ein bisschen heikel, aber trotzdem eine Maßeinheit, die hilft, die Herausforderung zu vergleichen. Mhm. Und in den 70ern sind es 15%. Und 10 Jahre später sind es 23,5%. Und nochmal 10 Jahre später zur Jahrtausendwende 30%. Und zählt man die Menschen dazu, die nur übergewichtig sind, also einen BMI von 25 bis 30 haben, kommt man auf über 2/3 der Gesamtbevölkerung. Mhm. Und das wird schnell zum Problem für das Gesundheitssystem, das in den USA seither auch eine stetige Zunahme an Krankheiten verzeichnet, die mit hohem Gewicht in Zusammenhang stehen. Allen voran Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die Kosten für das Gesundheitssystem sind enorm, 173 Milliarden Dollar pro Jahr. Aber die Folgen gehen noch weiter. Die meisten Übergewichtigen gibt es unter schwarzen Männern, ganz dicht gefolgt von weißen Männern. Es sind aber vor allem die schwarzen Afroamerikaner, die problematisiert werden in dieser Zeit. Sie werden für ihre vermeintlich falschen Konsumentscheidungen kritisiert. Dafür, dass sie zu viel und zu ungesund essen, dass sie die Marketing-Tricks der Food-Industrie nicht durchschauen. Und die, das muss man auch sagen, werden ja immer perfider. Es gibt zum Beispiel eine große Chipsmarke, die schon in den 60ern mit dem Satz wirbt, "But you can't eat just one." Und damit erzählt, das ist so super, das macht süchtig und das ist gut so. Die ganze Marketinggeschichte geht aber so richtig durch die Decke, als Ronald Reagan 1980 Präsident wird, sagt Marian Nessel.
It's a real inflection point. Ronald Reagan was elected president on a...
Die Wahl von Ronald Reagan zum Präsidenten war ein absoluter Wendepunkt. Viele Bereiche wurden ab 1981 dereguliert. Zu dem Zeitpunkt verzeichneten die USA eine starke Überproduktion von Nahrungsmitteln. Und die Lebensmittelkonzerne mussten das verkaufen. Sie konnten den Kalorienbedarf aller Bürger doppelt decken. Und sie mussten ihre Aktionäre an der Wall Street bei Laune halten, die alle 3 Monate Wachstum und steigende Profite sehen wollten. Ihre Lösung? Sie vergrößerten die Portionen. Und größere Portionen haben mehr Kalorien. Klingt logisch, ist es aber für viele nicht. Und plötzlich gab es überall Essen. In Buchläden, Bibliotheken, Klamottenläden. Und es gab diese Kampagnen, um Amerikanerinnen und Amerikaner davon zu überzeugen, dass man Snacks braucht. Aber je häufiger pro Tag wir essen, desto größer ist unsere Kalorienzufuhr. Also nahmen die Leute zwischen 1980 und 2000 im Durchschnitt 9 Kilo zu. Es wurde einfach mehr konsumiert.
Was auch daran liegt, dass sich die Produkte noch weiter verändern.
Und dann kamen noch hochverarbeitete Lebensmittel hinzu. Produkte, die so unwiderstehlich sein sollen, dass man regelrecht süchtig danach wird. Inzwischen gibt es reichlich Beweise dafür, dass hochverarbeitete Lebensmittel schlecht für die Gesundheit sind. Außerdem hat eine kontrollierte klinische Studie gezeigt, dass diese Produkte dazu anregen, mehr zu essen.
ja, so kriegst du natürlich das, was du an Überschuss an Lebensmitteln im Land hast, natürlich schon weg. Das Resultat ist natürlich eine übergewichtige Bevölkerung, haha. Wenn du dann noch dazu rechnest, Food Deserts, wo ich eben nichts Frisches habe, um das in irgendeiner Form auszugleichen, ja, dann Halleluja.
Ja, absolut.
Ich will mal auf der einen Seite sagen, typisch amerikanisch und auf der anderen Seite aber halt eben auch so traurig. Weil,
es ist so traurig.
Weil es nicht mehr um das Wohl einer Population geht so, oder um eine Ausgewogenheit oder um Gesundheit. Also, es sind alles so Themen, um die es überhaupt nicht geht. Ja. Nee. Und wenn man halt zurückdenkt, wiederum nur Anfang des 20. Jahrhunderts, die Amerikanerinnen und Amerikaner leiden quasi an Hunger. Ne, an Hunger. Ja. Zu wenig Kalorien. Jetzt haben sie zu viel Ende des Jahrhunderts. Was machen wir jetzt damit? Ne? Also zurückdrehen kannst du das ja kaum noch. Also es ist wie bei der Inflation, was einmal sozusagen an Preis erreicht wird, das wird nicht plötzlich wieder zurückgehen. Und man könnte jetzt sagen, ja, der Calorie Intake der Amerikanerinnen und Amerikaner liegt nun mal jetzt auf diesem extrem hohen Niveau.
Jetzt sollen sie alle mehr laufen.
Ja, wie kriegst du das wieder runter? Das ist ja wirklich, das ist ja eine mega Herausforderung.
Das ist doch der perfekte Punkt, um zurück zu Jacqueline aus Dallas zu kommen, die ihren persönlichen Befreiungsschlag im Supermarkt hatte und sich reingestürzt hat in die Happy-Konsumwelt erstmal. Erst nimmt sie nicht zu oder sie merkt es vielleicht nicht so richtig. Wenn sie jetzt davon erzählt, dann klingt es ein bisschen wie bei jemandem, der in eine Sucht abrutscht. Als sie das merkt, ist es fast zu spät.
You know, you look at yourself in the mirror and it's like, man, I really.
Ich habe mich im Spiegel gesehen und gedacht, ich sollte vielleicht 10, 15 Kilo abnehmen. Dann habe ich mit Sport angefangen oder versucht, mich gesund zu ernähren. Aber ich habe das nie durchgehalten. Dann hatte ich einen stressigen Tag und wollte abends ein Glas Wein trinken. Das war ein totaler Kampf, die ganze Zeit. Und irgendwann war ich wieder bei meinen alten Gewohnheiten.
Mental struggle all the time. And so I would try something new and then it would fall off by the end of the week and I would just go right back to what I was doing.
Jacqueline liebt damals Cheeseburger. Mm. Fast Food ist für sie bequem. Und man weiß ja auch, dass der Körper bei Konsum Glückshormone ausschütten kann.
It's celebrating with food, but it's also mourning with food. It's also
wir feiern mit Essen und wir trauern mit Essen. Wenn ich traurig bin, hilft McDonald's. Das ist schnell und einfach und du kannst dich darauf verlassen, dass es so schmeckt wie immer. Alles dreht sich ums Essen und es sorgt dafür, dass es dir besser geht. So hat das mein ganzes Leben lang funktioniert. Und so bin ich da gelandet, wo ich heute bin.
Because that's what it's always done your whole life and you know, that's how I got to where I am.
Nach dem College hat sie einen Job. Auch da wird beim Mittagessen auf Bequemlichkeit gesetzt.
Ich habe in einem großen Büro gearbeitet und zum Mittag gab es immer Lieferungen von verschiedenen Restaurants oder Fastfood-Ketten, zum Beispiel Chick-fil-A. Da habe ich mir dann ein Chicken Sandwich geholt. So gab es tatsächlich jeden Tag Fastfood zum Mittag.
So I was having every lunch being from fast food or something like that.
Nach Hause fährt Jacqueline mit dem Auto. Im Feierabendverkehr braucht sie eine Stunde.
So it was so frustrating, just sitting there not.
Dieses ständige im Auto sitzen und sich nicht bewegen war so frustrierend. Manchmal stand ich an der Ampel und dann gab es da eine McDonald's-Filiale. Und dann dachte ich so, naja, es wird spät, bis ich zu Hause bin. Und auf Kochen habe ich auch keine Lust. Also halte ich da schnell an. Es ist einfach und ich kann es gleich auf der Fahrt essen. Es war halt so leicht. Und zu der Zeit habe ich auch überhaupt keinen Sport gemacht.
Get on your way home, and I mean, there was zero exercise at that point as well.
Über die Jahre wird Jacqueline so immer schwerer. Ihr Cholesterinspiegel steigt, ihr Blutdruck auch, typische Begleiterscheinungen bei Übergewicht. Sie bewegt sich zu wenig. Ihre Smartwatch zeigt in der Regel um die 1800 Schritte pro Tag. Das sind nicht einmal 2 Kilometer. Im Mai 2023 erreicht sie 122 Kilogramm bei einem 1,77 Meter Körpergröße. Das ist der Punkt, an dem sie die Reißleine zieht und ihre Allgemeinärztin um Rat fragt.
Ja, ich würde sagen, Jacqueline ist ein typisches Beispiel der berufstätigen Frau in den USA, die so in den letzten 30 Jahren genau das durchgemacht hat, was sie auch durchgemacht hat. Wenn man da jetzt auch noch Kinder dazu rechnet und dann ne, Familie und Care-Arbeit und so weiter, dann kommt dieses mal schnell was auf die Hand zu besorgen sehr leicht.
Es ist halt auch verfügbar.
Es ist verfügbar und ja, und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, ne, dass Stadtentwicklung oder Stadtplanung ganz viel auch mit diesem Thema zu tun hat. Ne? Also ob ich da irgendwo ein Strip-Mall habe, ob ich ein langes Stück Highway habe, ob ich, und sie beschreibt diese Straße ja auch, ne, das ist eine Straße mit vielen Ampeln und sofort gehen bei mir die Alarmglocken an. Ich denke, alles klar, an jeder zweiten Ampel ist ein Fast Food Chain oder sonst irgendwas.
Ja, ja.
Also du hast diese Assoziationen auch sofort, weil man weiß, wie amerikanische Städte konzipiert sind, wie Suburbia auch eben funktioniert. Ja. Und die Verlockungen sind unglaublich groß. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute dumm wären.
Ja.
Ja, das ist es ja gar nicht.
Nein.
Sondern sie werden verführt.
Es gibt aber jemanden, der mit dieser Argumentation weniger anfangen kann. Von den willenlosen Amerikanern und Amerikanerinnen, die wie Zombies Trash essen. Okay, das war ein bisschen übertrieben.
Die ersten Sorgen darum, dass Menschen durch die Moderne und in der Moderne dick werden würden, die gab es schon im frühen 20. Jahrhundert. Und deswegen finde ich es auch eben so interessant, wie sehr das in der Gegenwart nach wie vor mit so Vorstellungen von Überflussgesellschaft verknüpft ist.
Das ist nochmal Nina Mackert. Sie sagt, das ganze Thema hängt natürlich auch mit den Lebensverhältnissen vieler Menschen in den USA zusammen. Mit Armut und Perspektivlosigkeit. Und das betrifft über 50 Millionen Menschen. Die leben nämlich in Food Deserts. Sie haben nicht ausreichend Zugang zu frischen Lebensmitteln. Und wenn wir kurz zurück an meine Recherche in Compton denken, da passiert ja genau das. Genau, um nur kurz nochmal Food Desert zu definieren. Die Definition ist, dass man auf dem Land mehr als 16 Kilometer fahren muss und in der Stadt mehr als einen Kilometer. Meistens sind das einkommensschwache und sehr abgelegene ländliche Gegenden oder halt Stadtviertel, wie es in Compton der Fall ist.
Ja, genau. Und eben nicht nur in Ballungsräumen, so wie um Los Angeles rum, Communities wie Compton, aber das betrifft auch ländliche Regionen im Mittleren Westen, die jetzt nicht überwiegend schwarz sind, by the way, ne, sondern einfach auch ganz normale Kleinstädte sind, wo das Primat des Automobils existiert. Mhm. Und auch da gibt es eine Menge Food Deserts. Also wenn man zurückgeht auf diese einkommensschwachen Gegenden, also auch, vor allem in den urbanen Gebieten, das sind letztendlich die sogenannten Black and Brown Communities. In Compton, wie übrigens in ganz vielen Communities, die eine ähnliche soziale Struktur haben und eine ähnliche wirtschaftliche Struktur haben, gibt es keine hohe Dichte an Supermärkten oder anderen Geschäften, wo man Lebensmittel kaufen könnte, die halbwegs frisch sind.
Ja.
Und ich habe mal geguckt, in Compton gibt es vor allem Discounter, so wie Absolute Dollar Stores, Superior Grocers, Food for Less, also man hört schon, ne? Grocery Market, Bargain Market.
Ja.
Und sogar ein Aldi.
Ja.
Es gibt einen Aldi in Compton, darüber habe ich sehr gestaunt.
Ja.
Ich habe ein Zitat gefunden von einer Kundin, die 2015 bei Yelp kommentiert hat, nachdem...
richtig deep research gemacht.
Ich fand das total spannend. die sich mit Smart und Final Extra, also auch wieder so ein Bargain Store...
Ja.
beschäftigt und sie sagt, just opened, but I can say best grocery store in Compton right now. Und dann schreibt sie in Klammern, actually it's the only one near me.
Wow.
Also das zeigt halt eben, ne, was das für eine Food Desert ist.
Ja.
Und wie schwer es wirklich ist, an Lebensmittel ranzukommen, die überhaupt an Lebensmittel und dann halt an frische.
Ja.
Und was ich erstaunlich finde, ist, bis jetzt ist dieses Narrativ, dass das Übergewicht vor allem die schwarze Bevölkerung betrifft, vor allem schwarze Männer, ist sozusagen das dominante Narrativ. Und was dabei völlig übersehen wird, ist, dass eigentlich die Bevölkerungsgruppe, in der Übergewicht in den USA gerade am stärksten ansteigt, die Hispanics sind, und zwar die Kinder und Jugendlichen.
Hm.
Ja, also da sind mittlerweile die Obesity Rates so hoch wie in den Black Communities.
Ja.
Und es beginnt halt sehr, sehr früh.
Ja, es ist halt ein Class-Ding. Also es hat viel mit Klasse zu tun. Wo kann ich es mir leisten? Zu wohnen, habe ich das Geld, um zu pendeln oder irgendwie an gesünderes Essen zu kommen? Und selbst wenn man es schafft, irgendwie an gesünderes Essen zu kommen, kann ich es mir überhaupt leisten?
Ja.
Mit den Preisen in den USA.
Mhm.
Es gibt Programme auf Regierungsebene, die die Gemeinden in ländlichen Gegenden unterstützen sollen, Lebensmittelgeschäfte zu eröffnen. Da sind Millionen geflossen. Es gibt Initiativen aus den Gemeinden selbst, wie Community Gardens, das Elmer Backyard Farms, was ich besucht habe, Farmers Markets, Kooperativen oder Food Trucks. Das alles wird auch finanziell unterstützt, wirkt aber wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, es gibt natürlich viele Beispiele, gute Beispiele, aber es gibt auch viele Beispiele, die zeigen, dass das eben nicht funktioniert. Die Organisation ProPublica hat zum Beispiel 24 Supermärkte in ehemaligen Food Deserts recherchiert, die wieder schließen mussten. Hm. Also jetzt kann man sagen, okay, es sind ja nur 24, aber ich denke mal, das ist symptomatisch. Und der Grund, weshalb diese Supermärkte, die frische Lebensmittel angeboten haben, wieder schließen mussten, war, weil sie preislich nicht mithalten konnten.
Ah, mit so Dollar Tree und so, die viel, viel geringere Preise hatten.
Genau, es sind halt eben keine Discounter. Es sind halt in Anführungsstrichen Supermärkte, die haben einen ganz normalen Preis. Und die Lebensmittel waren dort, wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert jetzt schon in dieser Folge, wie teuer Lebensmittel in den USA sind.
Ja.
Und ja, wenn man halt nicht im Discount-Bereich ist, also sprich auch in einem Bereich, wo die Lebensmittelqualität niedrig ist, weil sonst kann man sich das ja gar nicht leisten, so einen Preis anzubieten, dann wird es einfach zu teuer. Und dann auf der anderen Seite, ne, wenn da halt nicht genug Kaufkraft da ist, wie sollen denn diese Supermärkte überleben?
Gehen wir an dieser Stelle noch einmal zurück zu Jacqueline. Jetzt, wo wir den tatsächlichen Fehler im System identifiziert haben, dass Obesity-Problem ist, nicht nur auf falsche Konsumentscheidungen zurückzuführen. Und es geht eigentlich auch um viel mehr, um Rassismus und unsichere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Wie passend, dass in den USA gerade eine vermeintliche Lösung diskutiert wird und wie passend, dass sie wieder von der Industrie kommt und dass es wieder eine Frage des Geldes ist, wer mitmachen kann oder nicht. Die Lösung ist eine Diät.
Ja, und du weißt ja, ne, bei der Diät geht es nicht um Gesundheit, sondern um Schlanksein als Proxy für alles Mögliche, als Ticket in die Welt.
Ja, exakt. Als Jacqueline mit inzwischen 140 Kilo Körpergewicht und diversen gesundheitlichen Problemen zu ihrer Ärztin geht, geht es schnell um die Frage, wie viel ist sie bereit für Schlanksein zu bezahlen?
Because I was going to regular physicals, it was required by my insurance to go to a regular physical.
Meine Krankenversicherung verlangt, dass ich einmal im Jahr zum Check-up bei meiner Allgemeinärztin gehe. Nichts, worauf man sich besonders freut, wenn man weiß, dass es schlechte Nachrichten gibt. Jedes Jahr gingen meine Zahlen in die falsche Richtung. Mein Cholesterinspiegel, mein Blutdruck, mein Gewicht, alles ging nach oben. Und jedes Jahr riet sie mir, was dagegen zu tun. Und ich habe ihr erzählt, dass ich es versuche.
I'm trying, and then my last.
Aber vergangenes Jahr habe ich sie gefragt, ob sie mir helfen kann.
Ihre Ärztin schlägt verschiedene Medikamente vor, die beim Abnehmen helfen können. Jacquelines Krankenversicherung ist nicht bereit, irgendeines davon zu bezahlen. Also einigt sich Jacqueline mit ihrer Ärztin auf Tabletten, die $200 kosten, wofür sie selbst aufkommt. Aber die Tabletten haben Nebenwirkungen. Jacqueline bekommt Angstzustände. Nach einigen Tagen steht sie wieder in der Praxis und bittet um ein anderes Medikament. So landet sie bei der Abnehmspritze Ozempic. Die kostet noch mehr, gut $1,000 pro Monat, die Jacqueline wieder selbst übernehmen muss.
So I went home, I looked at, you know, the pricing.
Also bin ich nach Hause, um mit meinem Mann darüber zu sprechen. $1,000 pro Monat sind viel Geld für uns. Wir haben überlegt, ob es Sinn macht. Wenn es funktioniert, könnten wir uns das dauerhaft leisten? $1,000 für ein Medikament, ist es das vielleicht wert, um endlich Fortschritte zu sehen? Mein Mann meinte, wenn du glaubst, dass es das Richtige ist, dann solltest du es tun. Wir hatten Geld beiseite gelegt und ich entschied mich, dass ich es versuchen wollte.
Im Mai 2023 spritzt sie sich zum ersten Mal eine Dosis eines Semaglutids. Das ist ein Wirkstoff, der eigentlich für Diabetiker entwickelt wurde. Der Wirkstoff fördert die Freisetzung von Insulin im Körper. Die Folge, man fühlt sich schneller satt. Gewichtsverlust ist ein Nebeneffekt, der von dem Pharmaunternehmen jetzt voll ausgeschöpft wird. Jacqueline sagt, der Effekt setzt sofort ein.
And so I got the prescription, I paid out of pocket and immediately.
Ich habe das Rezept bekommen, das Medikament abgeholt und selbst bezahlt. Und ich konnte schon nach einer Stunde einen Unterschied feststellen. Das, was wir Food Noise nennen, war weg. Also, dass man konstant über Essen nachdenkt. Vorher habe ich ständig überlegt, was kann ich zum Mittag essen? Ich habe zwar gerade erst gefrühstückt, aber was gibt's als nächstes? Haben wir Snacks im Haus? Sollen wir irgendwo Lunch holen? Ununterbrochen ging es in meinem Kopf ums Essen. Das ist sicher nicht gesund, aber so lecker. Und das hat einfach aufgehört. Für mich fühlt sich das lebensverändernd an.
It was wild. It was so refreshing and life-changing, honestly.
Der Riss in den USA in Bezug auf Essen zeigt sich sehr gut an Ozempic, weil die Lösung quasi sich nicht alle Menschen leisten können, sondern nur eine ganz spezifische Klasse kann sich diese Lösung leisten. Und sie ist ja auch nicht eine strukturelle Lösung, sondern sie ist nur quasi eine Überbrückung. Mhm. Also ja, jetzt ist die Lösung quasi ein Medikament.
Das erinnert mich an zwei Dinge. Also zum einen, ja, es ist mal wieder die Pharmaindustrie, die mit einem Gegenmittel für irgendwas auftaucht, wie vor 20 Jahren mit Botox.
Ja.
Ja, so, oh, du hast Falten, klasse, da gibt's eine Spritze gegen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das strukturelle Problem halt eben überhaupt nicht angegangen wird. Mhm. Wofür man nicht die einzelne Person übrigens verantwortlich machen kann. Ne? Ja. Das ist wieder dieses typische amerikanische System, wo die Einzelne oder der Einzelne in die Verantwortung genommen wird. Guck mal, jetzt muss Jacqueline $1,000 im Monat dafür bezahlen. Ja.
Ich würde sogar sagen, es ist krasser als mit Botox, weil das sind, hier geht es um Essen und das ist ein Grundbedürfnis, du musst essen und das Essen macht die Menschen krank und jetzt sollen sie selber, wie du sagst, sich selber da eine Lösung finden und ganz schön viel Geld bezahlen, um jetzt mit einem Medikament da irgendwie selber rauszukommen. So, also, und dabei ist ja die Lebensmittelkrise in den USA eine Klassfrage. Also es betrifft ja Leute, die ja nicht so wie Jacqueline jetzt $1,000 pro Monat für eine Spritze bezahlen können, weil sie ja überhaupt im Food Deserts leben und sowieso schon gar keinen Zugang zu gutem Essen haben.
Ja, wie gesagt, das strukturelle Problem ist also nicht nur eine Klassenfrage, es ist eine städtebauliche Frage, die wiederum an Klasse geknüpft ist, die wiederum an die Frage von Race geknüpft ist. Also insofern ist es eine Komplexität, die sich hier zeigt. Mhm. Und die schnelle Lösung ist natürlich zu sagen, ah, du bist dafür verantwortlich, sieh zu, wenn du das anders haben willst, dann mach du doch anders. Dass man aber verführt wird und ne, das ist so da die eine Seite und auf der anderen Seite auch, wenn man sich nicht verführen lassen will, welche Alternativen habe ich denn?
Also ja, lass uns das nochmal resümieren, unseren Banter hier gerade. Also im Prinzip haben wir festgestellt, okay, die Lösung oder die vermeintliche Lösung kommt jetzt wieder von der Industrie und adressiert natürlich Leute, die das nötige Geld haben. Mhm. So, man muss so an Oprah Winfrey denken, die seit den 80ern ihr Publikum daran teilhaben lässt, wie sie unzufrieden ist mit ihrem Körper, mal abnimmt, mal wieder zunimmt und die quasi auch von Ozempic begeistert ist und so viel abgenommen hat.
Ja, unvergessen ist ja auch, ne, diese Bilder, wie sie mal einen Wagen mit Butter ins Studio reingeschoben hat, so, damit ihr Publikum das sehen konnte, um zu zeigen, wie viel Gewicht sie abgenommen hatte.
Wow.
Ja.
Also Gewichtsabnahme und eine Lösung finden für dieses Food Noise, was Jacqueline da beschreibt. Mhm. Das soll laut einer Studie immer mehr ein Thema werden, die prognostiziert, dass bis zu 70 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen das Medikament Ozempic in den nächsten 4 Jahren probieren wollen.
Bei den Preisen?
Bei den Preisen. Eine andere, dass die Hälfte aller US-Bürger und Bürgerinnen bereit wären, selbst dafür zu bezahlen. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer jahrhundertelangen Entwicklung in den Bereichen Gesundheit, Gerechtigkeit und Geld.
When I'm at my most cynical, which I try not to be too often, I ask the question, to what corporations benefit.
In ganz zynischen Momenten frage ich mich, wer würde davon profitieren, wenn sich die Leute gesünder ernähren würden? Da fällt mir niemand ein. Mir fällt kein gewinnorientiertes Unternehmen ein, das davon profitieren würde, weil es besser für sie ist, wenn die Leute ungesund leben.
Das ist noch einmal Mary Nestler quasi mit einem Schlusswort zu unserem Thema.
Ja, und das Schlimme für mich ist ja eigentlich, dass wir das schon sehr, sehr lange wissen.
Ja.
Das ist jetzt keine neue Erkenntnis.
Ja.
Ne, also ich meine, wenn man zurückschaut, die ersten Konferenzen auf hohem Niveau, wir haben eine Obesity-Epidemic, was machen wir?
Ja.
Sind schon eine ganze Weile zurück. Wir haben in den USA schon immer das Problem, dass man anhand von Klasse und Race ablesen konnte, was passiert mit so einer Bevölkerung. Also wenn halt eine bestimmte Dichte an Black and Brown Community Members irgendwo ist, passiert halt was.
Ja.
Ja, oder irgendwo strukturschwach, Mittlerer Westen, whatever, was da passiert. Das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig neu.
Aber so können wir jetzt nicht aufhören. Nee, weil es gibt ja auch Gegenbewegungen, schon seit den 70ern.
Als Counter-Movement gibt es die Farmer Markets und dazu kommen dann auch noch solche Sachen wie die Health Food Movement. Ja, das war eine Bewegung in den 70er Jahren. Ja. Interessant, aber meine Eltern haben dazu gehört. Ja.
Oh, okay.
Also das heißt, deswegen wurde bei uns immer zu Hause gekocht.
Okay.
Es wurde immer auch darauf geachtet, was hat die Qualität? Also welche Lebensmittel haben welche Qualität und wie setzen wir das um?
Wow.
Und das ist auch so ein Ding, was auch schon immer existiert hat. Plus du hast diese Fitness-Craze in den USA.
Ja. Ja?
Dieses, wir gehen laufen, wir gehen ins Fitnessstudio etc. Das hat ja schon was mit Gesundheit zu tun. Und das ist im Sinne von eine Gegenbewegung zu dem, was uns die Industrie, dieser Sedentary Lifestyle, also im Auto sitzen, im Büro sitzen, sitzen.
Ja.
Dagegen wirkt ja all das. Und es gibt sogar eine ganze Organisation, die sich damit beschäftigt. Finde ich total spannend. Das ist sehr nischig. Das nennt sich The Blue Zones Project. Es gibt diese Blue Zones auf der Welt, wo Menschen sehr, sehr alt werden. Und zwar nicht nur einfach alt, 110, 105, was auch immer, sondern dabei auch sehr gesund bleiben. Mhm. Warum ist das so? Und der Gründer vom Blue Zones Project hat sich auf die Suche gemacht, herauszufinden, was sind die verschiedenen Elemente, die dazugehören, damit diese Population in diesem Dorf, zum Beispiel auf dieser griechischen Insel oder auf Okinawa oder, also der hat verschiedene Blue Zones in der Welt besucht und hat sich das mal angeschaut. Und dann hat er festgestellt, dass es sind ganz viele Dinge, die zusammengehören. Bewegung, Community, gesundes, selbstgekochtes Essen, also frisches Essen. Also um es mal krass runterzubrechen. Ja. Plus sowas wie Purpose.
Also das ist doch ein toller Gedanke für den Schluss. Hier sieht man das noch einmal von der positiven Seite. Gesunde Ernährung und ein langes, gesundes Leben hängen zusammen.
Ja, und gleichzeitig haben wir ja heute gesehen, dass ungesunde Ernährung und die Strukturen, die dazu führen, eben ganz viel mit dem Riss zu tun haben, der durch die amerikanische Gesellschaft geht.
Das war Folge 2 dieser neuen sechsteiligen Staffel von Der Riss.
In der nächsten Folge sprechen wir darüber, warum weiße Evangelikale einen so großen politischen Einfluss in den USA haben, obwohl es doch eigentlich eine Trennung von Kirche und Staat gibt. Spoiler, Kirche und Religion sind in den USA anders gewachsen als in Europa. Wie, das verstehen wir, wenn wir in die Geschichte gucken.
Und dazu muss man sagen, dass die britischen Festlandskolonien in Nordamerika ja so ein bisschen als Müllhalde der englischen Gesellschaft dienten.
Die Serie USA Der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Autorin dieser Folge ist Nicole Markwald. Zum Redaktionsteam gehören außerdem Christian Alt, Jochen Dreyer, Martin Grinner, Luna Laufer, Jackie Makumba, Dominik Schottner, Alexandra Thehn, Lisa Wölfel und wir, Siani-Sophia Höder und Tongjin Smith. Sprecherin und Sprecher Viola von der Burg und das Redaktionsteam. Producerin USA Melanie Hillmann. Historische Fachberatung Professor Michael Hochgeschwender von der LMU München. Audioproduktion Lenz Schuster. Distribution Schalke Tätig. Redaktion Kugel und Niere Johanna Bowman. Executive Producer Elisabeth Fee. Redaktion ZDF Heike Schmidt und Jens Monat.